Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Stellen Sie sich mal vor, Sie fangen an, einen Roman zu lesen, in dem nach ein paar Seiten die Hauptfigur einen Roman liest, in dem wiederum eine Figur vorkommt, die in einem Buch liest, das schildert, was Sie gerade gelesen haben. Verwirrend, so wie die optischen Täuschungen des Grafikers Escher, dessen Treppen ins Nichts führen. Genau sowas hat der österreichische Schriftsteller Wolf Haas in seinem neuen Roman Wackelkontakt ausprobiert und gelungen ist ihm ein unglaubliches Lesevergnügen und gleich ist er damit bei uns zu Gast. Jedes ist überraschend anders und zugleich unverwechselbar. So erlebe ich jedes Mal mit neuer Begeisterung die Romane des österreichischen Schriftstellers Wolf Haas. Sogar in seiner gefeierten Krimireihe um den eigenbrötlerischen Ermittler Simon Brenner schien er sich immer wieder neu zu erfinden, anstatt ein Erfolgsrezept einfach durchzuziehen. Dazwischen kam dann mal ein Interviewroman über das Wetter von vor 15 Jahren oder eine geradezu klassische Coming-of-Age-Geschichte junger Mann oder letztes Jahr dann Eigentum. Komische und kunstvolle Mutterbeschimpfung und Lobpreisung in einem. Also immer anders, immer überraschend, aber das, was Wolf Haas jetzt gemacht hat, das ist nochmal eine Umdrehung mehr. Wackelkontakt heißt sein neuer Roman und ich freue mich sehr, mit Wolf Haas darüber sprechen zu können. Hallo, herzlich willkommen nach Wien.
Hallo, freut mich.
Neulich habe ich mit Ihrem Kollegen Daniel Kehlmann über Neid auf den Erfolg anderer gesprochen und er meinte, er sei eigentlich nicht neidisch auf Kollegen, nur auf Ihren neuen Roman, dass ihm das nicht selbst eingefallen ist. Ein schönes Kompliment, oder?
Ja, sehr nett, dass er das so sagt. Ja, freut mich.
Da wollen wir natürlich, habe ich mich auch gefragt, wie Sie wohl auf diese Idee gekommen sind. Und ich muss sagen, bei aller Begeisterung habe ich mich wirklich diesmal gefragt, wie wir diesen Roman jetzt zusammenfassen sollen. Also, dass man eine Vorstellung kriegt, was Sie da eigentlich mit zwei Handlungssträngen so nach dem Escher-Prinzip gemacht haben. Wollen Sie es mal versuchen, das zu beschreiben oder soll ich es machen?
Naja, ich würde sagen, das ist ein ganz einfaches Buch. Einer sitzt zu Hause und wartet darauf, dass der Elektriker kommt. Das finde ich ist schon so eine spannende Situation, weil ich persönlich immer wahnsinnig Angst habe, dass die Handwerker nicht kommen, wenn ich einen Termin mit wem habe. Und dann wird ihm so langweilig, dass er anfängt, ein Buch zu lesen. Und das ist eigentlich die zentrale Idee, dass man dann von ihm sozusagen in dieses Buch entführt wird und mit ihm mitlesen muss. Und man fragt sich, was ist jetzt passiert? Gerade habe ich mich an die eine Geschichte gewöhnt und jetzt muss ich da dieses Buch mitlesen. Und dort sitzt einer im Gefängnis und wartet auf die Entlassung und dem ist natürlich auch langweilig. Darum liest er auch ein Buch und in diesem Buch geht es um die erste Geschichte. Mhm. Also so ist die Grundsituation.
Das haben Sie schön beschrieben jetzt. Und dieser Franz Escher, der ist Trauerredner und passionierter Puzzlespieler und der andere, dieser Mafioso Elio, der als Kronzeuge dann eine neue Identität annehmen muss, die, wie gesagt, haben Sie ja gesagt, die lesen dasselbe Buch. So geht es immer weiter. Beide Geschichten lösen einander ab. Wie ist Ihnen das denn eingefallen? Wie sind Sie auf diese Idee gekommen?
Ich hatte schon vor einigen Jahren den Einfall, dass ich mir dachte, das wäre so lustig, wenn mal in einem Roman eine Romanfigur ein Buch liest, weil das kommt nie vor. Und dass man dem sozusagen über die Schulter schaut und dann erwartet man als Leser, naja, da wird jetzt ein Satz zitiert oder was und dann geht die Handlung weiter. Und stattdessen wird man entführt in dieses Buch. Und das ist so ein verdutzter Moment, wo man sich denkt, was ist jetzt passiert? Ich will nicht in dieses Buch rein. Ich will im anderen weiterlesen. Das ist immer ein weiter Weg. Dann eine Idee hat man schnell mal, aber sich dann hinsetzen und das machen, das ist nochmal was anderes.
Machen Sie denn da, wenn das eben auch so eine, ja doch finde ich, komplizierte Konstruktion ist, die einen aber wirklich die ganze Zeit spannend an der Angel hält, machen Sie sich dann so eine Art, ja, so einen Konstruktionsplan? Weil das kann man ja nicht einfach so schreiben, oder doch?
Ja, das Buch wirkt so, als hätte ich mir einen Plan gemacht und es glaubt mir auch niemand, aber es ist so, dass ich einfach drauf losgeschrieben habe. Es war mir viel zu schwierig, mir das abstrakt auszudenken. Ich habe mir gedacht, ich schaue einfach, wie weit ich komme und eigentlich in der Erwartung, weit werde ich nicht kommen. Es wird sich als zu verheddert erweisen und es wird nur eine verkopfte Idee sein, aber keine gut lesbare Geschichte. Und dann habe ich aber gemerkt, dass es für mich selbst so einen Sog entwickelt hat. Und ich wollte einfach immer weiterkommen in dieser Struktur, dass das so zopfartig ineinander geht. Und ich habe mich dann selber überraschen lassen, wie weit ich komme. Und je weiter ich war, umso mehr habe ich natürlich Angst gehabt, dass es dann doch nicht klappt und dass ich alles wegschmeißen muss. Aber ich habe Glück gehabt.
Allerdings, es macht großen Spaß, das zu lesen. Und eine der Hauptfiguren, ich habe es ja schon gesagt, der heißt ja Franz Escher. Und da denkt man natürlich an die Zeichnungen des niederländischen Grafikers M.C. Escher, diese endlosen Treppen, die zugleich Wände sind, so optische Kippfiguren. War das auch so ein Vorbild für diesen Roman?
Eigentlich war es kein Vorbild, sondern während ich dran geschrieben habe, ist mir das irgendwann aufgefallen, dass das eigentlich diese Struktur ist, wie in diesem berühmten Bild, wo sich zwei Hände gegenseitig zeichnen. Und da ja meine Hauptfigur eine Leidenschaft für das Zusammensetzen von Puzzles hat, war es naheliegend, dass er dieses Bild zusammensetzt, weil es so gut zu dieser Form passt und vielleicht auch ein bisschen zum Verständnis des Buchs hilft.
Das mit den Puzzeln, das ist ja so ein Zentralmotiv in dem Roman. Der Erzähler, so dieser Escher, der hat ja quasi die halbe Kunstgeschichte als Puzzle im Regal, ganz anspruchsvolle Motive. Ich habe erst neulich im Shop vom Kunsthistorischen Museum in Wien gesehen, dass es tatsächlich Bosch und Van Gogh Puzzles gibt, ja, und habe auch nochmal geschaut, die Enthauptung des Johannes von Caravaggio und die Madonna mit dem langen Hals gibt es auch. Haben Sie sich die alle besorgt und selbst gelegt?
Nein, ich habe kein einziges davon, aber ich habe einmal ein Bruegel-Bild geschenkt gekriegt zum 50. Geburtstag, ist schon ziemlich lange her, aber ich glaube, ich habe es ungefähr nach 10 Teilen aufgegeben und es hat 1000 Teile. Aber was mir an diesem Motiv gefallen hat, war einfach die Analogie zur Tätigkeit des Autors. Ja, man sitzt ja als Autor auch immer daheim und setzt Bilder zusammen. Und
ja, und die ganze Sprache, ja, zeigen sie ja auch, dass die andere Hauptfigur, der Elio oder Marco heißt er ja, dann lernt ja Deutsch und da wird auch dauernd konjugiert und mit der Sprache gespielt. Das ist ja eigentlich auch wie ein Puzzle, wenn man so eine neue Sprache lernt.
Ja, genau. Also für mich ist das schon ziemlich ähnlich. Dass in beiden Fällen hat man so ein Instrumentarium, um sich ein Bild von der Welt zu machen. Und zwar ein sehr untaugliches, das einen immer wieder frustriert. Aber man probiert es halt doch. Wobei der Elio ist zwar in der Geschichte ein Mafioso, aber was mich daran interessiert hat, ist, dass er im Zeugenschutzprogramm ist und in einem anderen Land ankommt und die Sprache lernen muss. Weil natürlich diese Identität von einem Menschen, der im Zeugenschutz lebt, sehr interessant ist, dass man mit einer falschen Identität lebt. Wir haben ja alle in unserer Zeit die Ideologie des Authentischen mit dem Löffel gefressen und versuchen, so authentisch wie möglich zu sein. Und ich fand das sehr reizvoll, dass einer von vornherein die Identität darin hat, unauthentisch zu sein. Mhm. Und dass auch die Sprache lernen muss, war natürlich auch für mich sehr reizvoll, weil mich der Spracherwerb überhaupt fasziniert und ich würde mich so gern daran erinnern, wie das war, als man die Sprache gelernt hat.
Lernen Sie denn auch manchmal noch Fremdsprachen oder ist das nicht so was, was Sie interessiert?
Ja, ich mache das manchmal spaßhalber schon, aber es hat, glaube ich, in meinem Fall nichts mit dieser grundsätzlichen Neuorientierung zu tun, die dieser Elio, der ein völlig neues Leben beginnt und gar kein Vorwissen über die Sprache hat und der einfach in ein neues Leben entlassen wird.
Aber Sie schauen ja immer so, sind ja eh immer sehr am Spielen mit der Sprache eigentlich in allen Büchern. Und ich fand auch jetzt wieder, das ist schon irgendwie sowas, finde ich, Besonderes auch in der österreichischen Literatur, dass man da viel mehr auch das Material des Schreibens, also die Sprache in den Blick nimmt. Das zieht sich ja eigentlich schon ganz lange durch die österreichische Literatur. Sehen Sie sich da auch so ein bisschen in dieser Sprachskepsis-Tradition?
Es war einfach immer so, dass mich solche Texte mehr interessiert haben. Also wenn ich ein Buch lese, dann bin ich fast nie von der Geschichte fasziniert oder ich überlege mir auch nicht, wie ist wohl das Ende und wie geht's aus, sondern mich interessiert dieser Tonfall, der mich schon auf der ersten Seite interessiert oder nicht interessiert. Also dieser Selbstbezug der Literatur kann zwar auch so übertrieben sein, dass es wieder langweilig wird, wenn es nur noch eine leere Spielerei ist, aber interessant finde ich gerade, wenn sich diese zwei Ebenen Form und Geschichte, die erzählt wird, so gegenseitig gut in Spannung halten.
Also so realistisches Erzählen, das interessiert Sie gar nicht. Ist das auch als Leser so?
Ja, das interessiert mich nicht besonders. Aber ich glaube auch, dass man, also diese Frage nach dem Realismus, das ist für mich eigentlich die Hauptfrage. Ich finde das nur naiv. Das, was man als so klassischen Realismus betrachtet, ist für mich ein naiver Zugang, als könnte man die Welt so einfach in Sprache fassen. Ich glaube, man muss schon sich auch mit der eigenen Methode als Autor auseinandersetzen, damit man einen interessanten Blick auf die Welt werfen kann. Und auch Texte, die hyperrealistisch sind, sind meiner Meinung nach oft, wenn sie gut sind, sehr manieriert. Also es gibt keinen natürlichen Realismus, es ist immer ein gemachter Text.
Ich habe auch noch mal, als ich über den Escher ein bisschen nachgelesen habe, hier bei der Vorbereitung gelesen, dass er gesagt hat, er will die Möglichkeiten des Darstellens mit diesen Zeichnungen untersuchen wollen. Und da dachte ich, das machen Sie ja eigentlich mit dem Erzählen auch, dass Sie so austesten immer wieder, was kann man da eigentlich sich erlauben, was geht da alles und dass es trotzdem noch Spaß macht.
Ja, das stimmt. Also das ist schon das, was mich am meisten reizt, das auszuloten, was geht noch sozusagen oder wie schnell kann man um die Kurve fahren, ohne dass man am Baum landet. Es ist ja doch eine sehr traditionelle Form, wie Romane normalerweise funktionieren. Das ist seit vielen Jahrzehnten und mehr als ein Jahrhundert eigentlich gleich. Also es ist eine sehr konservative Kunstform. Niemand würde einen Theatermacher, einen René Polesch gefragt haben, warum hast du keine konventionelle Dramaturgie oder das ist dort ganz normal. Und einen Maler hätte man schon 1920 nicht gefragt, warum malst du den Hirsch grün, obwohl er doch braun ist. Ja? Aber in der Romanform wird man relativ schnell verhaltensauffällig. Und das genieße ich eigentlich, weil ich ja gern gegen diese Grenzen verstoße.
Und es ist auch wirklich ein großer Lesegenuss. Und da habe ich mich auch gefragt, was beim Lesen so viel Spaß macht wie Ihre Texte. Das kann eigentlich auch beim Schreiben keine Qual sein, oder? Wie ist das bei Ihnen?
Das stimmt. Also dieses Buch hat mir am meisten Spaß von all meinen Büchern gemacht. Und ich war auch wirklich unrund, als ich fertig war. Das Buch war rund, aber ich war unrund, weil ich gern noch in dieser Zauberwelt irgendwie geblieben wäre.
Und dann haben Sie erstmal ein Puzzle gemacht oder wie haben Sie sich dann wieder rund gekriegt?
Ich habe mich im Fitnessstudio angemeldet, weil mir die Schulter so wehgetan hat vom Schreiben.
Na, da bin ich gespannt, ob das dann ein Schauplatz des nächsten Wolf Haas Romans ist. Lustig fände ich es schon.
Vielleicht, ja.
Danke, Wolf Haas. Vielen Dank nach Wien für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Und der neue Roman von Wolf Haas, Wackelkontakt, ist beim Hansa Verlag erschienen, hat 240 Seiten und kostet 25 Euro.
Straßenkritik.
Mein Name ist Judith Hermsdorf, ich wohne in Chemnitz. Als letztes habe ich gelesen von Rutger Bregmann, Im Grunde gut. Und das hat mir richtig gute Laune gemacht. Es geht darum, dass die Menschen eigentlich viel sozialer eingestellt sind, als Nachrichten und so weiter uns Glauben machen, weil wir Menschen darauf gepolt sind, immer nur die schlimmen Dinge zu hören, wahrzunehmen und zu merken, weil das ja fürs Überleben viel, viel wichtiger ist. Also jetzt evolutionär gesehen, aber heute ist es eher hinderlich, weil wir misstrauisch sind, weil wir einander nicht vertrauen und deswegen ganz, ganz viele Chancen auf ein gutes soziales Miteinander einfach verpuffen. Und das hat auch ein bisschen mit meiner Arbeit zu tun, dass ich mit Menschen arbeite. Also ich arbeite als Therapeutin, denen ich einfach versuche, eine andere Lebenssicht beizubringen. Und da ist das einfach ein ganz lebendiges Buch mit vielen schönen Ansätzen und Ideen und einfach toll. Ja.
Judith Hermsdorf liest in Chemnitz Im Grunde gut, eine Geschichte der Menschheit von Rutger Bregmann, erschien beim Rowohlt Verlag in einer Übersetzung von Ulrich Vohr und Gerd Busse. Die Taschenausgabe kostet 15 Euro. Es ist schon wieder fast 2 Monate her, dass der französisch-algerische Schriftsteller Boualem Sansal auf dem Weg von Paris nach Algier direkt am Flughafen verhaftet worden ist. Das Regime wirft dem Friedenspreisträger, der sein Geburtsland immer wieder heftig kritisiert hat, Gefährdung der nationalen Sicherheit vor. Viel mehr ist bislang nicht bekannt. Aber jetzt hat sich Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron zum ersten Mal direkt zu dem Fall geäußert und auch Sansals Anwalt François Semeret fordert in einem Interview mit unserem Sender die deutsche Bundesregierung auf, ebenfalls klare Worte in Richtung Algier zu senden. Dirk Fuhrich berichtet.
Noch immer konnte François Semeret mit Boualem Sansal nicht direkt in Kontakt treten. Wie es um die Gesundheit seines Mandanten bestellt ist, kann er kaum beurteilen.
Das ist im Moment schwer zu sagen. Alle Informationen erhalte ich nur indirekt. Er ist 80 Jahre alt und an Krebs erkrankt. Er ist im Mustafa-Krankenhaus in Algier in einer speziellen Abteilung für Häftlinge untergebracht. Ich möchte unbedingt nach Algerien fahren, um ihn zu treffen und die Haftbedingungen zu überprüfen.
Dem Pariser Menschenrechtsanwalt wurde bislang kein Visum für die Einreise in das nordafrikanische Land erteilt. Semeret ist auf mutige Unterstützer in Algier angewiesen.
Ich arbeite mit einem kleinen Team von Anwälten zusammen. Aber Sie können sich vorstellen, dass es nicht selbstverständlich ist, sich für das Recht einzusetzen in einem Land, in dem die Menschen Angst haben. Die Leute haben Angst vor Repressionen, die Staatsanwälte haben Angst, einige Anwälte haben Angst, die Journalisten haben Angst. Aber ich muss vor Ort sein, offen sprechen können und vor allem muss ich Boualem persönlich treffen und eine Verteidigungsstrategie aufbauen.
Unmittelbar nach der Verhaftung des vielfach ausgezeichneten Schriftstellers, der seit kurzem neben der algerischen auch die französische Staatsbürgerschaft besitzt, hatte es weltweit Proteste von Intellektuellen und Schriftstellern gegeben. Darunter Salman Rushdie, Hertha Müller, Orhan Pamuk oder Daniel Kehlmann. Vor wenigen Tagen hat Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron die wochenlange diplomatische Zurückhaltung aufgegeben und sich explizit an die algerische Regierung gewandt.
J'ai une pensée singulière pour un combattant de la liberté, écrivain franco-algérien, qui est Boualem Sansal.
Ich möchte ganz besonders einen Kämpfer für die Freiheit erwähnen, den französisch-algerischen Schriftsteller Boualem Sansal. Er wird von den Verantwortlichen in Algerien völlig willkürlich festgehalten. Dieses Algerien verhält sich komplett ehrlos, wenn es einen schwerkranken Mann daran hindert, sich behandeln zu lassen. Wir lieben das algerische Volk und seine Geschichte. Ich bitte seine Regierung inständig darum, Boualem Sansal freizulassen.
Hierzulande haben der Börsenverein des deutschen Buchhandels, der Merlin Verlag, in dem Sansals Werk in deutscher Übersetzung erscheint, das Pennzentrum sowie das Online-Medium Perlentaucher ihre Solidarität erklärt. Boualem Sansal wurde 2011 mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet. Sein literarisches Werk, in dem er sich stark mit Gefahren eines totalitären Islamismus auseinandersetzt, hat eine treue Fangemeinde. Da sich auch fast 2 Monate nach der Verhaftung am 16. November nichts bewegt, will Rechtsanwalt François Semeret nun durch das Interview mit dem Deutschlandradio die internationale Unterstützungsbewegung stärker mobilisieren.
Die Verhaftung eines Schriftstellers wegen seiner Meinung ist 10 Jahre nach Charlie Hebdo eine Tragödie für alle, die an die Freiheit glauben. Für mich ist es entscheidend, dass Deutschland und die Europäische Union ihre Beziehungen zu Algerien in Frage stellen. Und zwar gerade in einem Moment, in dem Europa dabei ist, ein Partnerschaftsabkommen mit Algerien neu zu verhandeln. Die Frage der Freiheit ist universell und sollte die Europäer und die Deutschen angehen.
Deutschland unterhält intensive Wirtschaftsbeziehungen mit Algerien und steht auch in Verhandlungen über ein Rücknahmeabkommen für Flüchtlinge. Das macht die Situation heikel. Der Anwalt fordert dennoch mehr Engagement von Deutschland.
Man muss gerade in Deutschland die Intellektuellen, die Leser aufrufen, alle, die in der Öffentlichkeit stehen, die Verhaftung Boualem Sansals zu missbilligen. Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron hat sich sehr deutlich für die Freilassung Boualem Sansals ausgesprochen. Das sollte der deutsche Bundeskanzler in ebenso klaren Worten auch tun.
Klare Worte der deutschen Regierung, beispielsweise von Kulturstaatsministerin Claudia Roth, würde die Leiterin des Merlin-Verlags Katharina Eleonore Meyer ebenfalls begrüßen.
Grundsätzlich würde ich auch mir wünschen, dass die Bundesregierung ein klares Statement abgibt. Es ist aber schon auch so, dass die Bundesregierung natürlich in einer anderen Situation ist als die französische Regierung und möglicherweise Vermittlungsversuch auf eine andere Art und Weise ablaufen. Hier geht es um Meinungsfreiheit. Das ist ein hohes Gut und dafür stehen wir in Deutschland ein und dafür stehen wir in Europa ein. Und das ist, denke ich, auch die Haltung von Herrn Semeret, wenn er das fordert. Und das ist natürlich richtig.
Auf Anfrage des Deutschlandradios teilt das Auswärtige Amt schriftlich mit, es sei sehr besorgt über die Festnahme Boualem Sansals. Wir sprechen mit der algerischen Regierung zu diesem Fall, sowohl in Algier als auch in Berlin, heißt es aus dem Ministerium von Annalena Baerbock.
Dirk Fuhrich über den neuesten Stand im Fall des inhaftierten algerisch-französischen Schriftstellers Boualem Sansal.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Landschaften und Gelände erkundet die Schriftstellerin Esther Kinski mit ihrer Sprache. Vor allem das norditalienische Friaul ist so eine Gegend, die sie ganz besonders inspiriert. Esther Kinski ist aber nicht nur eine vielfach ausgezeichnete Dichterin, sondern auch Übersetzerin aus dem Polnischen, Russischen und Englischen. Erst im Oktober ist sie dafür mit dem Johann-Heinrich-Voss-Preis geehrt worden. Und jetzt ist ein neuer Band mit ihren eigenen Texten erschienen, Moras, Amors, Maulbeerzeilen mit Prosagedichten und Gedichten. Und Beate Tröger hat sie für uns gelesen. Vermutlich denke ich mal, dass Esther Kinski wieder durchs Gelände stromert. Welches ist denn das in diesem Buch?
Das ist das Gelände, was nördlich von Venedig angesiedelt ist, also in der Gegend um Udine, in der Nähe des Tagliamento, den wir auch aus den Gedichten von Oswald Egger kennen. Und Esther Kinski lebt zeitweise in diesem Gebiet und wir kennen das Gebiet tatsächlich auch schon aus ihren früheren Büchern.
Und dieser Titel, Maulbeerzeilen, kann man sich noch was vorstellen, aber Moras, Amors, worauf bezieht sich das?
Ja, die Mora bezeichnet tatsächlich lateinisch die Maulbeerfrucht bzw. den Maulbeerbaum und in dieser Gegend wurde bis Ende des Zweiten Weltkriegs Seidenraupenzucht betrieben und die Seidenraupen fressen diese Maulbeerblätter. Und Esther Kinski betrachtet die Bäume in dieser Gegend, diese Maulbeerbäume, die da immer noch stehen und geht von da aus in die Geschichte dieser Gegend, in die Geschichte auch der Seidenraupenzucht hinein, also in die Brauchtümer, die damit verbunden waren. Es war ein Nebenerwerbszweig für die sehr armen Bauern in dieser Gegend und ja, die Praxis dieser Zucht, die spielt auch eine Rolle in diesem Band.
Und wie macht sie das? Also wie schaut sie da drauf oder wie nähert sie sich dieser Geschichte?
Also sie nennt es tatsächlich Lesarten des lautlosen Baumbestands. Sie geht von den ganz konkreten Phänomenen aus, von den Bäumen, aber auch von den Geschichten, die in dieser Gegend erzählt werden und nimmt sich sozusagen konkrete Bilder vor, von denen aus sie dann weiterdenkt, was sehe ich und was steckt dahinter in diesem Gelände.
Und wie ist das dann aufgegliedert? Also wie ist das Buch gemacht?
Sie beginnt im Jahreslauf, im Winter. Die Seidenraupenzucht ist natürlich abhängig von dem Wachstum dieser Blätter. Und normalerweise sind die Seidenraupen dann im Juni ausgeschlüpft, also bis Johanni. Und dann werden diese Kokons weiterverarbeitet und gesponnen. Und sie geht tatsächlich durch den Jahreslauf, also von Januar bis zum Ende eines Jahres und untersucht dann einerseits das Wachstum und andererseits die Bräuche, die mit dem Seidenraupenzüchten verbunden waren. Und es ist also tatsächlich eine Verschränkung von Landschaftswahrnehmung und Historischem. Und wir haben vorhin schon gehört von dem Gelände. Das Gelände spielt für Esther Kinski eine ganz wichtige Rolle. Welche Spuren sind in einer Landschaft lesbar? Zum einen kultivierte Spuren, zum anderen aber auch unberechenbare, unvorhersehbare Spuren.
Das hört sich so an, als ob das so ein ganz typisches Buch eigentlich für Sie ist. Oder gibt es da einen starken Zusammenhang auch zu früheren Werken?
Ja, also Rombo, das auf der Liste für den Deutschen Buchpreis auch stand, 2022, da geht es um die Erdbeben in dieser Gegend. Das ist ja auch eine Erdbebenregion. Und Rombo, dieses Grollen aus der Erde, gibt diesem früheren Buch den Titel. Also es ist tatsächlich ein typisches Buch. Und man kann sich so ein bisschen vorstellen, dass sich jetzt der Fokus von dieser Erdbebensituation auf eben die Seidenraupenzucht geschwenkt hat.
Aber wie fasst sie das sprachlich? Also was ist das Besondere und lässt die Kritiker oft so in Verzückung geraten an der Art, wie sie das dann beschreibt?
Schreiben und schreiben wie das Gewölk und verwünschen. Die Namen der Fülle, sattes Sommer gestammelt. Das sind kurze Verszeilen da draus. Und dieses Schreiben und Schreiben wie das Gewölk, Klarheit in das Wahrgenommene zu bringen. Das ist die große Kunst, die Esther Kinski in diesem Zusammenhang mit den Geländeerkundungen eigentlich wie keine andere Lyrikerin und Prosaautorin der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur beherrscht.
Und jetzt ist das auch noch als ein schönes Buch erschienen in der Edition Tannhäuser. Die sind ja für bibliophile Bücher bekannt. Das heißt, wie sieht das Buch aus?
Ja, wir haben so ein chamoisfarbenes Papier und wir haben eben Birnholzschnitte von Christian Tannhäuser, dem Verleger, die so sich dieser Landschaftsbeschreibung in einer abstrakten Weise annähern. Und man hat also immer so einen Wechsel zwischen diesen wunderschönen Texten und eingestreuten Birnholzschnitten in Schwarz-Weiß. Ein schönes haptisches Papier, ein großes Format. Das ist ein wunderschönes Buch.
Also total begeistert.
Ich bin total begeistert.
Beate Tröger war das über ein neues Buch von Esther Kinski, Moras Amors heißt es, Maulbeerzeilen, Gedichte und Prosa, erschienen in der Edition Tannhäuser Ottenheim. 94 Seiten hat das Buch und es kostet 25 Euro.
Deutschlandfunk Kultur, das Buch meines Lebens.
Ich bin Elsa Köster, ich bin stellvertretende Chefredakteurin bei der Wochenzeitung Der Freitag und Schriftstellerin. Und das Buch meines Lebens ist Anne of Green Gables von Lucy Montgomery. Dieses Buch hat mich in meiner Kindheit, Jugend oder gerade in diesem Übergang von Kindheit zu Jugend sehr stark geprägt. Und ich hätte wahrscheinlich auch irgendwann angefangen zu schreiben, wenn ich dieses Buch nicht gelesen hätte. Aber es hat mich auf den Gedanken gebracht zu schreiben. Und zwar Kurzgeschichten und Gedichte erstmal. Da war ich relativ jung, denke ich war so 10 Jahre alt. Und ich habe eben gelesen, wie Anne Shirley in diesem Roman eine großartige Mädchen-Frauenfigur eben in diesem Übergang versucht, mit der Welt umzugehen und wie anfreundet auch mit der Natur. Und diese starke Beziehung zu der Natur hat mich unglaublich beeindruckt. Und sie versucht eben diese Natur und dieses, also ihre Beziehung zur Welt festzuhalten, indem sie anfängt zu schreiben. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, das muss ich auch machen und habe mein ganzes Kinderzimmer umgestellt, dass es ein Schreibzimmer wurde und der Schreibtisch im Mittelpunkt stand und habe so gespielt, ich bin Anne, ne? Und habe angefangen, Gedichte zu schreiben.
Die Journalistin und Schriftstellerin Elsa Köster über ein Buch ihres Lebens, nämlich Anne of Green Gables von Lucy und Maud Montgomery. In einer Übersetzung von Maria Rosken und Irmela Ergenbrecht als Löwe Kinderbuch erschienen. Und Elsa Kösters letztes Buch ist auch sehr lesenswert. Im Land der Wölfe heißt es, erschienen bei der Frankfurter Verlagsanstalt. Und ein Gespräch mit der Autorin finden Sie in unserer Deutschlandfunk-App. Warteschlangen und tödliche Unfälle bringen den höchsten Berg der Welt immer wieder in die Schlagzeilen. 1953, da wurde der 8848 Meter hohe Mount Everest zum allerersten Mal bestiegen. Und was damals das gefährliche Abenteuer eines Einzelnen war, haben inzwischen mehr als 10.000 andere nachzumachen versucht. Einen ganz besonders packenden Bericht über seine Mount Everest-Expedition hat der Journalist John Krakauer 1997 geschrieben, in eisige Höhen, das Drama am Mount Everest heißt es. Und das war ein internationaler Bestseller, der jetzt nochmal als Hörbuch neu aufgelegt worden ist. Völlig zu Recht, findet Georg Gruber.
Ich stand auf dem höchsten Punkt der Erde, den einen Fuß in China, den anderen in Nepal und befreite meine Sauerstoffmaske von Eis. Eine Schulter gegen den Wind gestemmt, blickte ich abwesend in die unermessliche Weite Tibets hinab. Ganz entfernt dämmerte mir, dass die Landschaftsflucht zu meinen Füßen ein überwältigender Anblick war. Von diesem Moment hatte ich monatelang geträumt, von dem Rausch der Gefühle, der ihn begleiten würde. Aber jetzt, endlich hier, tatsächlich auf dem Gipfel des Mount Everest angelangt, fehlte mir ganz einfach die Kraft, überhaupt etwas zu empfinden.
John Krakauer ahnt in diesem Moment noch nicht, mit was für einer Tragödie diese Expedition enden wird. Der amerikanische Journalist begleitet im Auftrag des Magazins Outside eine Mount Everest-Expedition. Die Bergführer sind erfahren. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben jeweils $65.000 gezahlt, um sicher den höchsten Gipfel der Erde zu erreichen. Ob sie es alle schaffen werden, daran zweifelt John Krakauer allerdings schon am Beginn der Expedition.
Nur wer extrem motiviert ist, kommt durch. Aber wer übermotiviert ist, findet möglicherweise den Tod. Darüber hinaus wird in Höhen über 8000 Metern die Trennungslinie zwischen angemessenem Eifer und versessenem Gipfelfieber immer dünner. Kein Wunder also, dass die Hänge des Everest von Leichen übersät sind.
Christian Brückner spricht diesen so spannenden wie detaillierten Expeditionsbericht fast 11 Stunden gewohnt souverän. Er ist ein Meister darin, Texte zu strukturieren und zu gestalten und mit Emotionen zu füllen, immer genau im richtigen Maß. Der Aufstieg ist in mehrere Etappen aufgeteilt, damit sich die Bergsteiger an die Höhe und die immer dünner werdende Luft gewöhnen können. John Krakauer streut in seinen packenden Text auch viel über Geschichte und Mythos des Extrembergsteigens. Schon in den 90er Jahren gibt es Kritik an den kommerziellen Auswüchsen.
Traditionalisten nahmen Anstoß daran, dass der höchste Berg der Welt an reiche Parvenus verkauft wurde, von denen es einige ohne die Dienste von Bergführern nicht einmal auf so bescheidene Gipfel wie den Mount Rainier schaffen würden.
Mit John Krakauer brechen in der Nacht auf den 10. Mai 1996 gleich mehrere Expeditionsgruppen gen Gipfel auf. 9 Menschen, darunter auch erfahrene Bergführer, werden nicht mehr lebend zurückkommen. Sie verlieren die Kraft und die Orientierung in einem Schneesturm und eisiger Kälte. Verschiedene Versuche, die Vermissten zu retten, scheitern.
Zuerst stieß er auf Namba. Hutchison hatte sie erst erkannt, nachdem er sich in den Wind gekniet und einen 8 Zentimeter dicken Eispanzer von ihrem Gesicht gekratzt hatte. Fassungslos stellte er fest, dass sie noch atmete. Beide Handschuhe fehlten und ihre entblößten Hände schienen zu Stein gefroren. Ihre Augen waren weit aufgerissen, ihr Gesicht war weiß wie Porzellan. »Es war schrecklich«, erzählt Hutchison. »Es verschlug mir den Atem. Sie stand kurz vor dem Tod. Ich habe nicht mehr gewusst, was ich tun sollte.«
In eisige Höhen, das Drama am Mount Everest lässt einen bis zum Schluss nicht los. Auch die Frage, wie es zu dieser Tragödie kommen konnte. Es gab individuelle Fehlentscheidungen, aber eine befriedigende Antwort kann auch der amerikanische Journalist am Ende nicht finden.
Tatsächlich war der Sturm des 10. Mai zwar heftig, aber letztlich nichts Ungewöhnliches. Ein mehr oder minder typischer Everest-Schneesturm. Wenn er 2 Stunden später hereingebrochen wäre, wäre wahrscheinlich niemand zu Schaden gekommen. Umgekehrt jedoch hätten 2 Stunden früher ohne weiteres 18 oder 20 Bergsteigern das Leben kosten können. Unter anderem auch mich.
Christian Brückner liest John Krakauers Drama am Mount Everest in eisige Höhen. Erschienen ist dieses Hörbuch bei Steinbach Sprechende Bücher.